Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast. Die Umordnung der Welt.
Mit Stefan Detjen. Das ist jetzt der dritte Teil unserer Gesprächsreihe Die Umordnung der Welt im Politik-Podcast. Gespräche, zu denen ich mich während eines Aufenthalts in New York mit interessanten Wissenschaftlern und Publizisten getroffen habe, um über die Veränderungen von Macht- und Ordnungsvorstellungen in der Welt zu sprechen. Wir spüren ja alle, dass sich da ganz grundsätzlich etwas verändert. Das hat mit aufstrebenden Mächten des globalen Südens zu tun, mit China, mit der Krise des Westens und der Frage, ob es so etwas wie eine regelbasierte Ordnung in der Welt noch oder überhaupt geben kann. In den letzten beiden Folgen habe ich mit dem amerikanischen Politikwissenschaftler John Mearsheimer und mit dem aus dem Senegal stammenden Philosophen und Literaturwissenschaftler Souleymane Bachir Diagne gesprochen. Man kann die beiden Folgen in unserem Politik-Podcast-Feed nachhören. Jetzt geht's um die Rolle der USA, der großen Weltmacht, die im ganzen 20. Jahrhundert wie keine andere die Ordnung der Welt geprägt hat. Mit ihren Idealen von Freiheit, Selbstbestimmung und Demokratie, aber auch mit militärischer und wirtschaftlicher Macht und immer stark auch mit den eigenen Interessen im Blick.
And this is on.
We're
recording. Okay.
Max Boot habe ich Anfang des Jahres im Council on Foreign Relations getroffen, einem der renommiertesten amerikanischen Thinktanks. Boot arbeitet da in einem Büro an der feinen Upper East Side. Und er hat mir von seinem eigenen intellektuellen Weg erzählt, der in Moskau beginnt, wo er geboren wurde, davon, wie er nach der Emigration mit seinen jüdischen Eltern ein Fan von Ronald Reagan wurde und dann als Journalist beim Wall Street Journal einer der Vordenker der amerikanischen Neocons, also der außenpolitischen Falken in der Bush-Regierung wurde, die nach den Anschlägen vom 11. September den Krieg gegen den Irak propagierten. Weil sie glaubten, dass Amerika mit militärischer Macht Demokratie und Freiheit nach westlichem Vorbild in der ganzen Welt zum Durchbruch verhelfen könne. Max Boot hat später erkannt, dass er sich getäuscht hat, dass er und die treibenden Kräfte in der Bush-Regierung ihrer eigenen Hybris erlegen waren. Und weil er das heute wie wenige andere selbstkritisch reflektiert, kann er erklären, wie es dazu kam. Er war ein Insider in der Republikanischen Partei und blickt heute mit Schrecken darauf, wie sich die Partei Donald Trump unterworfen hat. Wir sprechen am Ende auch über die kommenden Wahlen in den USA. Und was Boot da zu sagen hat, ist nichts für schwache Nerven.
What are you working on now?
Woran arbeiten Sie gerade? Haben Sie ein neues Projekt?
Ich schreibe eine Biografie über Ronald Reagan. Die wird im September erscheinen.
Wir haben auch dieses Gespräch hier in einer übersetzten Fassung im Politik-Podcast-Feed. Deutscher Sprecher ist Michael Rotschopf. Das englische Original gibt es in unserer Audiothek-App. Ich versuche herauszufinden, was in der Welt in dieser Zeit der Krisen vor sich geht.
Das tun wir alle.
Wir beide haben ja etwas gemeinsam. Nicht genau, aber wir sind beide ungefähr die gleiche Generation. Mitte, Ende der 60er Jahre in einer Zeit, als die Welt...
Ich bin jung, ich bin erst Mitte 50.
Yeah, you're young, yeah, but...
Ja, klar, Sie sind jung. Sie sind 1969 geboren, glaube ich.
Oh, you meant late 60s, born in the 60s. I think you meant like 60s now.
69 geboren, ja. Ich dachte, Sie meinen, ich wäre 69.
No. Born in the 60s, which means...
Nein, in den 60ern geboren. Das heißt, wir sind beide an sehr unterschiedlichen Orten, unter sehr unterschiedlichen Umständen, geprägt von der Erfahrung des Endes des Kalten Krieges. Ich habe das in Westdeutschland erlebt, die Wiedervereinigung, dieses Gefühl, die Demokratie hat gewonnen, jetzt können wir uns Problemen wie Krebs, Klimawandel und der Lösung technologischer Probleme zuwenden. Sie wurden in der Sowjetunion geboren und kamen als jüdischer Einwanderer in die Vereinigten Staaten. Wie haben Sie das damals erlebt? Und wie haben Sie die Vereinigten Staaten erlebt?
Obviously for me, coming from a dictatorship like the Soviet Union to a democracy like the United States was...
Wissen Sie, für mich war der Wechsel von einer Diktatur wie der Sowjetunion in eine Demokratie wie die Vereinigten Staaten Natürlich ein lebensveränderndes Ereignis. Es war sehr gewöhnungsbedürftig. Wir vergessen oft, wie abgeschlossen die Sowjetunion in den 70er Jahren war. Es gab kein McDonald's, keine grundlegenden Konsumgüter. Es war wirklich eine andere Welt. Als ich also als sehr junger Mensch in die USA kam, war das eine Offenbarung für mich. Ich wurde leidenschaftlich pro-amerikanisch, weil ich von der Freiheit und den Möglichkeiten, die die Vereinigten Staaten bieten, begeistert war. Die USA haben Einwanderer aufgenommen, darunter auch meine eigene Familie, und ihnen die Staatsbürgerschaft und Chancen angeboten, haben sie zu Amerikanern gemacht, so wie alle, die schon seit hunderten Jahren hier leben. Ich bin also in den 80er Jahren hier aufgewachsen und wurde schon als Jugendlicher Republikaner, geprägt von Ronald Reagan, der sagte:
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Herr Gorbachev, reißen Sie diese Mauer ein. Die Sowjetunion als böses Imperium zu bezeichnen, das hat mich sehr beeindruckt. Diese Vorstellungen von Amerika als Leuchtturm der Freiheit. Ich habe das in meinem eigenen Leben gesehen und ich habe es in der ganzen Welt gesehen. So neigte ich vielleicht etwas naiv dazu, die Vereinigten Staaten als diese gewaltige Kraft des Guten zu betrachten. Ich war nie sehr religiös, aber wenn ich einen wirklichen Glauben hatte, dann war es der an die Vereinigten Staaten. Es gab diese amerikanische Religion, über die John McCain und Teddy Roosevelt und so viele andere so eloquent gesprochen haben.
Das ist interessant. Religion, eine Zivilreligion. Was heißt das genau? Ich kenne eine Zivilreligion zum Beispiel aus Frankreich, wo man in der Französischen Revolution christliche Rituale und Symbole in zivilreligiöse Symbole und Rituale umgewandelt hat. Wie ist das in den USA?
I think the American religion is really based on the ideals of the Constitution and the Declaration of Independence.
Ich denke, die amerikanische Religion basiert auf den Idealen der Verfassung und der Unabhängigkeitserklärung. Die Idee von Leben, Freiheit und dem Streben nach Glück. Im Grunde genommen wurde eine Nation geschaffen, die auf der Idee basiert, dass man nicht vom gleichen Blut sein muss, solange man die gleichen Überzeugungen und Ideale teilt. Um Amerikaner zu sein, muss man nur an die Idee Amerikas glauben, an unsere Rechtsstaatlichkeit, an unsere Demokratie, an Gewaltenteilung, individuelle Freiheiten. Das ist es, was einen Amerikaner ausmacht.
Although Europe is changing as well, but you know, in a country like Germany or France or Britain, it's difficult to be considered.
Sicher, auch in Europa verändert sich das, aber in Deutschland, Frankreich oder Großbritannien ist es schwierig, als Franzose, Brite oder Deutscher zu gelten, wenn die eigene Familie nicht schon seit 1000 Jahren dort ansässig ist. In den Vereinigten Staaten hingegen sind wir eine Nation von Einwanderern, die durch den Glauben an die Verfassung und die Unabhängigkeitserklärung vereint sind. Das waren die Überzeugungen, die mein Leben geprägt haben. Ich glaube, in den 90er Jahren hatte ich das Gefühl, dass sie mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, dem Fall der Berliner Mauer und der Ausbreitung der liberalen Demokratie in der ganzen Welt bestätigt wurden. Ich hatte das Gefühl, dass die amerikanischen Ideale die ganze Welt erobern. Da war eine Zeit des Optimismus und Idealismus.
Und natürlich war Ronald Reagan eine zentrale Figur für dieses politische Lebensgefühl. Sie haben eine Biografie über ihn geschrieben, die noch in diesem Jahr erscheinen wird.
Yes.
Sie haben in einem anderen Buch geschrieben, es war cool für Reagan zu sein. Was war cool daran, für Reagan zu sein?
I grew up in the 1980s and I felt like.
Ich bin in den 1980er Jahren aufgewachsen. Ich wuchs in einem Vorort von Los Angeles auf, ging in Berkeley zur Schule und hatte das Gefühl, immer von Progressiven umgeben zu sein. Vor allem von Lehrern und Professoren, die von den Idealen und Einflüssen der 60er Jahre geprägt wurden. Ich hatte das Gefühl, Teil einer jungen Gegenreaktion zu sein, die von Ronald Reagan verkörpert wurde. Dass wir eine Art konservativer Revolutionäre waren, die diesen vermoderten liberalen Status quo herausforderten.
These conservative revolutionaries challenging this decaying liberal status quo.
Ich sehe das heute ganz anders, aber so habe ich das als sehr junger Mensch gesehen, als Einwanderer aus der Sowjetunion, der im Land der unbegrenzten Möglichkeiten aufwuchs.
Immigrant from the Soviet Union growing up in the land of opportunity.
Yeah, and obviously this
ja, und das passt natürlich zum Bild der Vereinigten Staaten als Supermacht im 20. Jahrhundert. Sie haben ein Buch über Edward Lansdale geschrieben. Der ist eine Schlüsselfigur im Vietnamkrieg und ist interessant, weil er dieses Bild der Vereinigten Staaten als wohlwollende Supermacht verkörpert, die versucht, die Welt zu verbessern und dann aber immer wieder daran scheitert.
Right. Yeah, no, I think that's certainly the case, that the United States has always been afflicted by the large gap between its ideals and its actual.
Richtig. Die Vereinigten Staaten haben immer unter der Kluft zwischen ihren Idealen und ihrem wirklichen Verhalten gelitten. Als junger Mann habe ich natürlich mehr an diese Ideale geglaubt und die USA als diese gewaltige Kraft des Guten gesehen. Jetzt, wo ich älter und desillusionierter bin, sehe ich eher die Grenzen der amerikanischen Macht, die wir nicht nur im Vietnamkrieg, sondern auch in jüngster Zeit in Afghanistan und im Irak auf sehr brutale Weise erfahren haben. Ich muss sagen, dass ich sehr viel Vertrauen in die Vereinigten Staaten verliere, generell. Nicht so sehr wegen ihres Verhaltens in der Welt, sondern wegen dem, was im Inneren der Vereinigten Staaten geschieht. Als ich als junger Republikaner aufwuchs, hätte ich mir nie vorstellen können, dass die Republikanische Partei und dieses Land von einem bösartigen Typ wie Donald Trump erobert werden würde, der die niedersten menschlichen Instinkte bedient, der auf Bigotterie und Hass setzt, zu gar nichts taugt, am wenigsten dazu, Präsident der Vereinigten Staaten zu sein. Und dennoch, trotz allem, was passiert ist, gehört es für mich zu den erschütterndsten Erkenntnissen über die Vereinigten Staaten, dass Donald Trump, obwohl er mehrfach angeklagt wurde, obwohl er sich der Anstiftung zum Staatsstreich schuldig gemacht hat, obwohl er versucht hat, die Wahlen zu beeinflussen, mit anderen Worten, er hat die schlimmsten Verbrechen begangen, die ein politischer Führer begehen kann. Trotzdem hat er noch die Unterstützung von etwa der Hälfte der Bevölkerung und könnte Joe Biden im November besiegen. Das sagt für mich etwas Bestürzendes und Erschreckendes über die politische Kultur der Vereinigten Staaten aus. Ich musste also viele meiner früheren Ideale angesichts dieser Wirklichkeit überdenken.
Sie sagten, es war eine Übernahme. Die Republikanische Partei, der Sie angehörten, wurde von Trump und den Trumpisten übernommen. Aber wenn Sie auf die Zeit zurückblicken, in der Sie als Journalist tätig waren, als prominenter Kolumnist des Wall Street Journals oder dem Weekly Standard, die beide sehr wichtig für diese neokonservative Bewegung waren, war das eine völlig andere Partei und Bewegung? Oder wo sehen Sie im Nachhinein vielleicht die Wurzeln dessen, was wir heute erleben?
Well, I've been grappling with that very question for a number of years now, and it's a central question in my biography of Ronald Reagan.
Tja, das frage ich mich auch seit Jahren. Es ist eine zentrale Frage in meiner Biografie über Ronald Reagan. Inwieweit ist Trump eine Kontinuität und inwieweit ist er eine Veränderung gegenüber dem, was die Republikanische Partei einmal war? Auch wenn das vielleicht sehr akademisch klingt, würde ich sagen, dass es sowohl Kontinuität als auch Wandel gibt. Es gibt eine Kontinuität, die 1964 mit der Nominierung von Barry Goldwater zum Präsidentschaftskandidaten begann. Die Republikanische und die Demokratische Partei tauschten damit ihre Positionen zu den Bürgerrechten aus. Zwischen den 1860er und den 1960er Jahren war die Republikanische Partei die Partei von Abraham Lincoln, die Partei der Bürgerrechte, und die Demokratische Partei die Partei der Rassentrennung gewesen.
All that completely changed in the mid-1960s when the Democrats embraced civil rights.
All das änderte sich Mitte der 1960er Jahre, als die Demokraten sich die Bürgerrechte zu eigen machten und die Republikanische Partei zur Partei der weißen Unzufriedenheit wurde. Es war eine weiße Gegenreaktion gegen die Bürgerrechtsgesetze. Und leider war Ronald Reagan ein Teil davon. Das war einer der Gründe, warum er Gouverneur von Kalifornien und Präsident der Vereinigten Staaten wurde. Denn er nutzte die Politik der weißen Gegenreaktion auf eine Weise, die nicht so bedrohlich wirkte wie die von George Wallace oder anderen, die für eine offene Rassentrennung waren. Das war Reagan sicher nicht, aber er wusste genau, wie man sich die Ängste der Weißen zunutze macht. Er war gegen alle Bürgerrechtsgesetze der 60er und 70er Jahre. Und deshalb glaube ich, dass Donald Trump in gewisser Weise aus diesem Erbe hervorgegangen ist.
Racism has been a central part of his message, but he's also taken it much farther than Reagan or any previous Republican.
Rassismus ist ein zentraler Teil seiner Botschaft, aber er hat ihn viel weiter getrieben als Reagan oder irgendein anderer Republikaner zuvor, weil er viel offener damit umgegangen ist. Ronald Reagan hat zwar an die Bigotterie der Weißen appelliert, aber er war auch für Einwanderung. Die NAFTA, die Idee, die Volkswirtschaften der USA, Mexikos und Kanadas zusammenzubringen, war 1980 Reagans Idee. Und natürlich ist das ein Gräuel für die heutige republikanische Partei, die sich Nativismus, Fremdenfeindlichkeit und Protektionismus auf die Fahnen geschrieben hat. Es gibt also große Unterschiede, aber leider auch eine Menge Kontinuität.
Unfortunately, I think there is a lot of continuity, and I think basically the big picture of the Republican Party, as I now see it.
Und ich denke, dass das Gesamtbild der Republikanischen Partei, so wie ich es jetzt sehe im Rückblick, davon geprägt ist, dass die Partei seit 1964 im Grunde immer weiter nach rechts gedriftet ist. Wissen Sie, Ronald Reagan war weit rechts von Richard Nixon, und jetzt ist Donald Trump weit rechts von Ronald Reagan.
And now Donald Trump is well to the right of Ronald Reagan. And in fact, you know, now they're.
Und in der Tat unterscheidet sich die Republikanische Partei von Trump kaum von der Le Pen-Partei in Frankreich oder der AfD in Deutschland und diesen anderen rechtsradikalen, quasi-faschistischen, rassistischen Parteien. Das ist im Grunde das, was die Führung der Republikanischen Partei heute verkörpert. Also, das ist anders als die Republikanische Partei in den 80er Jahren. Aber man kann erkennen, wie wir dahin gekommen sind.
Natürlich war Ronald Reagan auch damals eine extrem kontroverse und polarisierende Figur. Das habe ich auch in Deutschland erlebt. Für einige von uns war es auch cool, für Reagan zu sein, aber für einen großen Teil meiner Generation war Reagan eine gefährliche Figur. Wo würden Sie rückblickend sagen, hatten die Kritiker recht und wo hat man ihn auch falsch beurteilt?
Well, the paradox of Ronald Reagan is.
Nun, ich habe die letzten 10 Jahre damit verbracht, diese Biografie zu schreiben. Und das Paradoxe an Ronald Reagan ist, dass er sehr radikal war, als er nicht im Amt war. Er war da in seiner Rhetorik sehr weit rechts. Tatsächlich aber war er 8 Jahre lang Gouverneur von Kalifornien und 8 Jahre lang Präsident der Vereinigten Staaten. Und da war er eigentlich ziemlich pragmatisch und moderat. Ich glaube, die Leute haben nicht verstanden, wie pragmatisch und moderat er war. Vieles von dem, was er im Wahlkampf sagte, klang beängstigend und sehr weit rechts. In den 60er Jahren sagte er im Grunde, dass die Demokratische Partei Amerika in den Kommunismus führen würde, ähnlich wie Trump das heute sagt. In den 60er Jahren sagte Reagan, dass jede Sozialgesetzgebung wie Medicare und Medicaid eine kommunistische Verschwörung sei, um Amerika zu übernehmen. Ich meine, das ist das, was die John Birch Society in den 60er Jahren sagte, die verrücktesten Verschwörungsanhänger, sozusagen die QAnon dieser Zeit. Es gibt also einen Grund, warum die Leute Angst vor Ronald Reagan hatten.
So there's a reason why people were scared about Ronald Reagan, and he was very confrontational in his rhetoric to the Soviet Union.
Und er war sehr konfrontativ in seiner Rhetorik gegenüber der Sowjetunion. Aber wenn man sich seine Amtszeit ansieht, hat er sowohl als Gouverneur als auch als Präsident öfter die Steuern erhöht als gesenkt. Er hat mit den Demokraten verhandelt, er hat Wahlen immer anerkannt. Und schließlich beendete er den Kalten Krieg, indem er auf Michail Gorbatschow zuging, nicht indem er Gorbatschow konfrontierte, sondern indem er mit Gorbatschow zusammenarbeitete und verstand, dass Gorbatschow eine neue Art von kommunistischem Führer war. Da war etwas, das niemand bei Ronald Reagan voraussehen konnte. Aber es war ein Produkt seiner pragmatischen Ader und seines Wunsches, ein erfolgreicher Präsident zu sein, genährt von Nancy Reagan, seiner sehr einflussreichen Frau, und vielen seiner bedeutenden Mitarbeiter wie Jim Baker, Colin Powell und anderen. Er war also eine viel zentristischere Figur im Amt, als es aufgrund seiner Wahlkampfrhetorik wirkte.
I think the difference with Donald Trump is, he has governed just as crazy and right wing as he is on the campaign trail.
Ich denke, der Unterschied zu Donald Trump ist, dass dieser als Präsident genauso wahnsinnig und rechts regiert hat, wie er es im Wahlkampf angekündigt hat. Und ich denke, dass es da eine tiefergehende Entwicklung gibt. Denn Reagan war nicht so einzigartig in dem, was er tat. Er war eigentlich typisch für eine Menge republikanischer Politiker, einschließlich Richard Nixon, George H.W. Bush, George W. Bush. Sie alle haben in ihren Wahlkämpfen der Basis rohes Fleisch hingeworfen und die Republikaner glaubten, dass sie dann auch im Amt ganz weit rechts handeln würden. Das war dann aber anders. Wissen Sie, Nixon schuf nationale Behörden für Umwelt- und Gesundheitsschutz. Eigentlich war er in vielerlei Hinsicht ein ziemlich zentristischer Präsident. George H.W. Bush erhöhte die Steuern, um das Haushaltsdefizit zu verringern. George W. Bush unternahm ein massives Ausgabenprogramm zur Bekämpfung von AIDS in der ganzen Welt. Und so waren viele republikanische Wähler von ihren Politikern enttäuscht, weil die sich in ihrer Amtszeit als viel moderater herausstellten, als sie das erwartet hatten. Und ich glaube, dass viele dieser republikanischen Politiker, auch die, für die ich gearbeitet habe, John McCain und Mitt Romney, wussten, dass es diese isolationistische, rassistische und fremdenfeindliche Tendenz innerhalb der republikanischen Partei gab. Aber sie haben sie im Grunde ignoriert. Sie haben sich geweigert, darauf einzugehen. Das politische Genie von Donald Trump dagegen ist, dass er sich dieser Tendenz annimmt. Er macht sich die schlimmsten Seiten der republikanischen Partei zu eigen und das nicht nur im Wahlkampf. Er regiert sogar auf eine Art und Weise, die die meisten rechten Republikaner sehr, sehr glücklich macht. Ich glaube, das ist das Geheimnis seines Erfolges und eine Art Bruch mit der republikanischen Partei der Vergangenheit. Anstatt sich der Basis zu widersetzen, gibt er, wenn ich ein Wortspiel verwenden darf, ihren grundlegendsten Wünschen nach.
Would you say in that long, in the path of that?
Können Sie in diesem langen Prozess, in dem sich die Republikanische Partei so verändert hat, Momente erkennen, in denen die Leute anders hätten handeln und der Entwicklung eine andere Richtung geben können? Ich meine, sowohl die Leute in der Partei, die das hätten erkennen können, aber auch die Kritiker, hätten die anders auf das reagieren können, was sie als Gefahr erkannten?
Absolutely. I mean, I think there is a long line of failure on the part of Republican Party leaders.
Ja, absolut. Es gibt eine lange Liste von Fehlern der Führung der Republikanischen Partei, die bis in die 60er Jahre zurückreicht. Ich meine, der ursprüngliche Fehler war es, sich 1964 Barry Goldwater, einem Gegner der Bürgerrechtsgesetze, in die Arme zu werfen, anstelle von Nelson Rockefeller, der die Bürgerrechte unterstützte. Das war die entscheidende Weichenstellung in der Republikanischen Partei. Alles andere, was dann kam, war eine Folge davon.
On the part of Republican elites to do more to combat Trump and Trumpism. I mean, you've seen it.
Und auch in der jüngeren Zeit haben die Führungseliten der Republikaner Chancen verpasst, Trump und den Trumpismus zu bekämpfen. Das ist es, was mich so erschüttert. Man sah das 2016, man sah es 2020 und man sieht es heute. Obwohl die meisten in der Führung der Republikaner genau wissen, dass Donald Trump verrückt ist. Die wissen genau, dass er völlig ungeeignet ist für das Amt des Präsidenten, dass er eine Schande ist. Aber nur ganz wenige sind bereit, das öffentlich auszusprechen. Und noch weniger sind bereit, die Alternative zu unterstützen.
And by the way, both Hillary Clinton and Joe Biden are very reasonable centrist people.
Wie viele prominente Republikaner haben denn Hillary Clinton oder Joe Biden unterstützt? Sehr, sehr wenige. Ich finde, das ist beschämend und ein Versagen. Sowohl Hillary Clinton als auch Joe Biden sind ja vernünftige, moderate Politiker, mit deren Politik ich gut zurechtkomme Und ich glaube, auch viele Republikaner hätten damit kein Problem. Und trotzdem stellen so viele Republikaner ihre Loyalität zu ihrer Partei über die Loyalität zu ihrem Land. Das hat es Trump möglich gemacht, die Partei zu übernehmen. Und jetzt ist es wahrscheinlich einfach zu spät, um sie noch zu retten.
Aber ich meinte auch das andere politische Lager. Darüber diskutieren wir ja auch in Deutschland. Liberale, die politische Mitte, Medien, öffentlich-rechtliche Medien wie wir. Wie sollten wir auf solche Entwicklungen reagieren? Wir sehen ja auch in Deutschland eine rechte Partei, populistische Parteien werden immer stärker, rassistische Äußerungen werden in der Gesellschaft normalisiert. Übertreiben wir das? Sollten wir mehr über das sprechen, was man so die Sorgen der normalen Menschen nennt? Wie sollten wir das ansprechen? Und welche Fehler wurden in dieser Hinsicht in den USA gemacht? Und was können wir heute daraus lernen?
I mean, I think that, as I said, I think the big mistake is the failure of the Democratic forces, small d, the failure of the Democratic forces.
Ich denke, der große Fehler ist das Versagen der demokratischen Kräfte, sich gegen die illiberale Herausforderung, mit der wir jetzt konfrontiert sind, zusammenzuschließen. Ich denke, wenn man sich anschaut, was in Frankreich passiert ist, als Le Pen in die Stichwahl gegen Macron kam, haben sich alle verantwortungsbewussten Parteien hinter Macron gestellt. Sie haben nicht gesagt, es ist egal. Sie haben verstanden, dass es einen Unterschied macht, ob Le Pen gewinnt oder nicht. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland der Fall ist, aber ich weiß, dass es in den USA nicht der Fall ist. Wie gesagt, es gibt keine verantwortungsbewussten Republikaner, die sich mit den Demokraten zusammentun, um zu sagen, okay, wir haben unsere politischen Differenzen, aber wir sind uns einig in der Verteidigung unserer Rechtsstaatlichkeit, unserer Demokratie, unserer Verfassung. Und Donald Trump und seine Bewegung bedroht unsere Demokratie. Lasst uns über unsere Differenzen sprechen, wenn wir Donald Trump verhindert haben. Das passiert eben nicht. Ich glaube, es ist diese Spaltung der Opposition, die es Demagogen und möchtegern Diktatoren ermöglicht, ins Amt zu kommen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr gefährlich, wenn wir unsere kleinlichen politischen Streitigkeiten über das Wohl der Republik stellen.
I wanted to talk with you about the role of the United States in international politics.
Ich will ja mit Ihnen über die Rolle der Vereinigten Staaten als globale Supermacht sprechen. Und wenn wir darüber reden, müssen wir in die Geschichte zurückgehen und wir müssen über den 11. September sprechen, der ein so prägendes Ereignis für die Welt, für die US-Politik und ja auch für Sie persönlich war. Sie waren damals ein Kolumnist auf der Seite der Neokonservativen. Und natürlich ist es leicht, im Nachhinein zu sagen, dass da Fehler gemacht wurden, dass es falsch war, in den Irak zu gehen. Aber es gab damals ja auch Argumente dafür, dass das eine einzigartige Chance sei, der Demokratie in der ganzen Welt zum Durchbruch zu verhelfen. Wie würden Sie diese Argumente aus heutiger Sicht beschreiben? Was waren die besten dieser Argumente?
I mean, I think what happened after 9/11 is that a lot of Americans, including myself, we fell prey to a combination of alarmism.
Ich denke, dass nach dem 11. September viele Amerikaner, mich eingeschlossen, einer Kombination aus Alarmismus und Hybris erlegen sind. Der Grund für die Panikmache war natürlich, dass wir den schlimmsten Terroranschlag in unserer Geschichte erlitten hatten und wir das Gefühl hatten, dass wir zuschlagen und unser Land sicher machen wollten. Wir sahen, dass die Taliban Al-Qaida Unterschlupf boten, also gingen wir nach Afghanistan. Aber dann gab es auch diese Hinwendung zum Irak und zu Saddam Hussein, obwohl die nichts mit dem 11. September zu tun hatten. Aber das war ein altes Problem, das bis zum Golfkrieg 1991
zurückreichte.
Und es gab ein Gefühl, dass wir die Gefahr jetzt beseitigen wollten. Aber auch ein Gefühl, dass die ultimative Lösung für den Terrorismus im Nahen Osten die Durchsetzung der liberalen Demokratie sein würde. Viele Menschen, auch ich, dachten, dass wir mit dem Sturz Saddam Husseins eine demokratische Welle im Nahen Osten auslösen würden, die die Region verändern würde. Im Nachhinein halte ich das für lächerlich überheblich. Aber ich glaube, das war damals die Denkweise. Und es hat uns, mich und das ganze Land, viele Jahre gekostet, von diesen Illusionen wegzukommen und uns wieder an die Grenzen der amerikanischen Macht zu erinnern.
Was waren die Momente, in denen Ihnen klar wurde, dass da etwas falsch lief, dass da Hybris im Spiel war?
I saw it, during the course of the Iraq War. I was, very troubled by the abuses at Abu Ghraib.
Die Folter in Abu Ghraib hat mich sehr aufgewühlt. Und ich habe damals eine Kolumne geschrieben, in der ich forderte, dass Donald Rumsfeld als Verteidigungsminister zurücktreten sollte, was mir viele Leute der rechten Seite übel genommen haben. Ich griff die Ikone der konservativen Bewegung an. Ich glaube, dass George W. Bush erst sehr spät verstand, dass da etwas falsch lief. Er änderte dann seine Politik, wechselte die Kommandeure und die Verteidigungsminister aus und begann, die Lage im Irak zu stabilisieren. Aber am Ende des Tages wurde es ziemlich offensichtlich, dass die Kosten des Irakkrieges viel größer waren als sein Nutzen. Und wie die Kritiker es vor der Invasion vorausgesagt hatten, waren die Hauptnutznießer wahrscheinlich die iranischen Mullahs, die ihren Einfluss im Irak ausweiteten. Ich erkenne heute an, dass ich und etwa 70% der amerikanischen Öffentlichkeit diesen katastrophalen Krieg unterstützt haben, aber in gewisser Weise kam unsere Fehleinschätzung aus dem unglaublichen Erfolg, den wir in den 90er Jahren zu haben schienen. Man hatte das Gefühl, der Kommunismus sei gefallen, die liberale Demokratie triumphiere, Liberalismus und Demokratie hätten sich in Europa und der ganzen Welt ausgebreitet, sodass man dachte, warum sollte der Nahe Osten dagegen immun sein? Man hat aber übersehen, dass in der Region sehr tief verwurzelte historische Kräfte im Spiel waren, die der Ausbreitung der liberalen Demokratie entgegenstanden.
Und jetzt sind es genau diese Erfahrungen, diese Lehren, die Amerika oder zumindest die Republikanische Partei und Trump in die entgegengesetzte Richtung treiben. In einen neuen Isolationismus.
Right, it's driven a lot of the Republican Party in the opposite direction to an extreme.
Ein großer Teil der Republikaner hat sich in die entgegengesetzte Richtung bewegt, ins Extrem. Für mich ist die Lehre aus Irak und Afghanistan die Einsicht in die Grenzen der amerikanischen Macht und des Interventionismus. Aber die Lehre ist nicht, dass wir uns isolieren, zu Hause bleiben und die Welt tun lassen, was sie will. Ich glaube, die amerikanische Macht ist immer noch wichtig. Ich glaube, dass insbesondere die Unterstützung der Ukraine unglaublich wichtig ist, weil die Ukrainer wirklich für Liberalismus, Demokratie und Freiheit kämpfen, und zwar in einer Weise, die wir uns im Irak und in Afghanistan nur eingebildet haben. Aber die tun es tatsächlich. Und sie verlassen sich nicht auf amerikanische, europäische oder andere Truppen, die den Kampf für sie übernehmen. Alles, worum sie bitten, ist, ihnen die Ausrüstung zur Verfügung zu stellen, die sie brauchen, um ihr eigenes Land vor einer russischen Invasion zu schützen. Und trotzdem hat sich mindestens die Hälfte der Republikanischen Partei und ein Großteil ihrer Führung gegen die Ukraine gestellt und macht sich die isolationistische Haltung zu eigen, der die Republikanische Partei vor dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor 1941 geprägt hat. Das ist für mich wirklich bestürzend. Und wenn man es mit dem Irak und Afghanistan in Verbindung bringt, ist es eine völlige Überreaktion. Aber ich glaube, man kann es auch mit viel tiefer liegenden historischen Kräften in Verbindung bringen. Wie gesagt, kehrt die Republikanische Partei im Grunde zu ihren Wurzeln aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg zurück. Und ich meine, das ist sehr beunruhigend. Nicht nur für die USA, sondern für unsere Verbündeten und die ganze Welt.
How do the discussions, do the current discussions about China fit into this picture?
Wie passen da die aktuellen Diskussionen über China in dieses Bild? Ich bin immer wieder überrascht, wie sehr sich die Debatten in Amerika, nicht nur in der Politik, sondern mehr noch in außenpolitischen Fachzeitschriften und in den Thinktanks auf den Kampf zwischen den beiden neuen Supermächten, den USA und China, fokussieren. Ist das eine Übertreibung oder ist das die Realität einer neuen Weltordnung?
You know, I worry about our hysteria about China. I mean, there's no question that China is the largest challenger.
Unsere Hysterie gegenüber China macht mir große Sorgen. Es ist keine Frage, dass China der größte Herausforderer Amerikas ist. Seine Wirtschaft ist fast so groß wie unsere. Das Militär ist nicht so stark, aber es wächst sehr schnell. Wir sollten uns also Sorgen über die Macht Chinas machen. Aber was mir Sorgen bereitet, ist, dass das eines der wenigen Themen ist, bei denen sich Demokraten und Republikaner heute einig sind. Und dass es eine Art Wettlauf darum gibt, wer China gegenüber härter auftritt. Das kann zu Kriegshysterie führen und uns in eine gefährliche Lage bringen. In mancher Hinsicht sehe ich Parallelen zwischen der Situation, in der wir uns heute befinden, und der Situation, in der wir uns in den späten 40er, frühen 50er Jahren, in den ersten Jahren des Kalten Krieges befanden. Auch da war die Sowjetunion natürlich eine reale Bedrohung. Aber es gab auch eine Tendenz zur Übertreibung der Gefahr. Und natürlich gab es skrupellose Demagogen wie Jim McCarthy, die diese reale Bedrohung ausnutzten, um zu behaupten, dass jeder, der ihm in der amerikanischen Politik nicht gefiel, ein Verräter und kommunistischer Agent war. Und das Gleiche geschieht heute. Demokraten werden von der Republikanischen Partei routinemäßig beschuldigt, kommunistische Agenten zu sein. Das ist ziemlich alarmierend. Und die Antwort der Demokraten ist heute, wie in den 50er und 60er Jahren, zu beweisen, nein, wir können genauso hart gegen China sein wie ihr. Das war genau die Denkweise, die uns in den Koreakrieg und den Vietnamkrieg geführt hat. Ich mache mir Sorgen, dass wir so über einen harten Kurs gegenüber China sprechen. Wir müssen China abschrecken und in Schach halten, klar. Aber wir müssen auch Handel mit China treiben, diplomatische Beziehungen unterhalten und versuchen, das alles richtig auszubalancieren. Ich glaube, das ist es, was Joe Biden versucht. Aber er bekommt viel Kritik von der Rechten, weil er angeblich zu weich gegenüber China ist.
That can potentially lead us into a dangerous spot where we could potentially blunder into a catastrophic war against another nuclear-armed superpower.
Ich fürchte, das kann uns in eine gefährliche Lage bringen, in der wir am Ende in einen katastrophalen Krieg gegen eine andere nuklear bewaffnete Supermacht stolpern könnten.
Wenn wir jetzt über die gefährlichen Orte in der Welt sprechen, dann ist da natürlich der neue Krieg im Nahen Osten. Und es war interessant zu sehen, dass der US-Präsident nach den Anschlägen vom 7. Oktober nach Israel gereist ist und die israelische Regierung davor gewarnt hat, die Fehler zu wiederholen, die Amerika nach dem 11. September gemacht hat. Was sagt Ihnen das als jemand, der jüdischer Abstammung ist und der Israel und die israelische Politik immer sehr unterstützt hat?
I mean, I think Joe Biden has been doing the best he can in a very tough situation where he has limited influence. I think his instincts are the right ones.
Ich finde, Joe Biden hat in einer sehr schwierigen Situation, in der er nur begrenzten Einfluss hat, sein Bestes gegeben. Ich glaube, seine Instinkte sind richtig. Er ist instinktiv pro-israelisch und pro-zionistisch, so wie es die meisten jüngeren Demokraten nicht sind. Er gehört einer älteren Generation an. Aber während er instinktiv pro-israelisch ist, erkennt er auch an, dass die Palästinenser berechtigte Klagen haben und dass der einzige Weg zu einem langfristigen Frieden die Zwei-Staaten-Lösung ist. Ein palästinensischer Staat, den Bibi Netanyahu und sein rechtsextremes Kabinett nicht anerkennen wollen. Leider ist es in der amerikanischen Politik so, dass die Unterstützung für Israel, die früher überparteilich war, sehr polarisiert und parteiisch geworden ist. Die Republikaner sind zu 110% pro-israelisch und unterstützen die rechtsextremen Fraktionen in Israel. Viele progressive Demokraten dagegen sind für die Palästinenser und wenden sich gegen Israel. Ich glaube, dass Biden versucht, die Mitte zu finden, die es vielleicht nicht mehr gibt. Aber ich glaube, dass er das ähnlich sieht wie ich, nämlich pro-Israel, aber anti-Netanyahu. Er hat anerkannt, dass Israel das Recht hat, sich selbst zu verteidigen, dass Israel ein Existenzrecht hat. Aber es muss auch ein vernünftiges Entgegenkommen gegenüber den Palästinensern zeigen. Und das ist etwas, wozu diese rechtsextreme Regierung nicht bereit ist.
A reasonable accommodation with the Palestinians, which is something that this far-right-wing government is not willing to do.
Aber was Sie hier beschreiben, ist kein rein amerikanisches Phänomen. Diese Polarisierung ist ja ein globales Phänomen. Wir sehen das auch in Europa, dass der Nahostkonflikt, dass Israel so etwas ist wie eine neue Trennlinie zwischen einer Linken und einer Rechten. Und in Europa und in Deutschland behaupten die am weitesten rechts stehenden Parteien, die treuesten Verteidiger Israels zu sein, und zwar Netanjahus Israel.
Genau. Aber es ist ein eigenartiges Phänomen, weil diese rechtsextremen Parteien oft weißen Nationalismus und Antisemitismus vertreten und zugleich sind sie pro-Israel. Wie kann man also antisemitisch und pro-israelisch sein? Ich weiß es nicht.
Naja, es erlaubt ihnen offensichtlich, ihren eigenen Antisemitismus zu übertünchen. Und wenn man auf diese Weise pro-israelisch ist, kann man damit zugleich gegen Muslime und Linksliberale vorgehen.
Ja, richtig, das sehe ich. Aber im Grunde ist das bizarr und widersprüchlich. Aber ja, das ist das Phänomen.
Ich will Sie am Ende dieses Gesprächs danach fragen, was mich besonders beeindruckt hat. Ich habe Ihr Buch über die Zerstörung des Konservatismus und der Republikanischen Partei gelesen. Und was ich da so bemerkenswert fand, war Ihre Fähigkeit, Ihren eigenen Weg und die Entwicklung Ihres politischen Denkens selbstkritisch zu reflektieren. Das ist selten. Das sehen wir nicht sehr oft. Vielleicht ist das besonders im Journalismus so selten. Was hat Sie dazu befähigt, auf diese Weise auf Ihren eigenen intellektuellen Weg zurückzublicken? Und was sind die Voraussetzungen, um auf diese Weise so offen, selbstkritisch und reflektiert zu sein?
Well, I have a two-word answer for that, and those two words are Donald Trump.
Tja, darauf habe ich eine Antwort mit zwei Worten, und diese zwei Worte sind Donald Trump. Ohne den schockierenden Sieg von Donald Trump im Jahr 2016 hätte ich wahrscheinlich nicht diesen Grad der Selbstreflexion erreicht.
Aber es muss doch irgendwas in Ihrem Kopf, in Ihrer Biografie geben, das Sie befähigt, auf Donald Trump und diese Phänomene, über die wir sprechen, anders zu reagieren als so viele andere Republikaner.
That's true. I mean, I'm not sure.
Ja, das stimmt. Ich bin mir nicht sicher, was es genau ist, denn man hat ja eine echte Spaltung unter den Republikanern und Konservativen gesehen, wo die meisten leider mit Trump und dem Trumpismus mitgegangen sind. Aber es gab auch einige wichtige Ausnahmen. Leute, mit denen ich befreundet bin, wie Bill Kristol oder Jennifer Rubin oder andere, die genauso wie ich über Trump entsetzt sind und sich gegen die Republikanische Partei gewandt haben, als sie sich für Trump entschieden hat. Was bringt die Menschen dazu, so unterschiedliche Entscheidungen zu treffen? Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, dass einige der Konservativen oder Republikaner, die am stärksten gegen Trump sind, zu den Minderheiten gehören, egal ob sie Juden oder Mormonen sind oder was auch immer. Sie stehen ein wenig außerhalb des Mainstreams. Während vor allem die Mainstream-Protestanten und Katholiken Trump und seine politische Bewegung begrüßt haben. Das ist nur eine Theorie. Ich weiß nur, dass ich persönlich von der Sekunde an, als er 2015 den goldenen Aufzug hinunterfuhr, um seine Präsidentschaftskandidatur anzukündigen, indem er Mexikaner als Vergewaltiger und Mörder anprangerte, entsetzt von Trump war. Dann, ein oder zwei Wochen später, griff er John McCain an, der Kriegsgefangener gewesen war. Alles, was er sagte, fand ich so jenseits aller Grenzen des hinnehmbaren Diskurses. Und ich hielt ihn für so einen Idioten, so einen Schmierenkomödianten, so einen Rassisten. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, wie jemand wie er glauben konnte, Präsident der Vereinigten Staaten zu sein. Ich war also schockiert, zutiefst schockiert, als ich sah, wie die Republikanische Partei, die Partei, der ich mein ganzes Erwachsenenleben angehört hatte, Donald Trump umarmte und wie dann das ganze Land Donald Trump umarmte. Es hat mich wirklich dazu gebracht, viele meiner Überzeugungen zu überdenken, und zwar so, wie ich es wahrscheinlich nicht getan hätte, wenn Mitt Romney der Kandidat der Republikaner gewesen wäre.
Und jetzt stehen Sie vor der Möglichkeit, dass Donald Trump noch einmal Präsident der Vereinigten Staaten wird. Wie bereiten Sie sich darauf vor? Und wie könnten wir uns als Europäer, als Deutsche auf diese Möglichkeit vorbereiten?
Well, me personally, I'm wondering if what country I can apply to for political asylum.
Ich frage mich, in welchem Land ich politisches Asyl beantragen kann.
I'm not sure that I want to be part of the United States, led once again by.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich weiter zu den Vereinigten Staaten gehören will, die von Donald Trump geführt werden. Ich meine, es ist sehr schwer, sich auf eine so schlimme Situation vorzubereiten.
I mean, do you think?
Glauben Sie, dass eine neue Trump-Präsidentschaft unmittelbare Auswirkungen auf Ihre Arbeit hier in einem unabhängigen Think Tank hätte?
Oh, it'll probably take a while for him to get to me. I'm sure he's got other enemies that are much higher up on the.
Es wird wahrscheinlich eine Weile dauern, bis er bei mir ankommt. Ich bin mir sicher, dass er andere Gegner hat, die viel weiter oben auf der Feindesliste stehen als ich. Es steht außer Frage, dass er gegen Leute vorgehen wird, die er als Kritiker ansieht. Er wird alle Befugnisse der Regierung nutzen, wie wir es noch nie bei einem Präsidenten erlebt haben. Er hat im Grunde das Ziel, die US-Demokratie zu zerstören, spricht von der Aufkündigung der Verfassung, Vergeltung gegen seine Feinde, Zerstörung des Rechtsstaats und der Entlassung des gesamten öffentlichen Dienstes. Leider kann er vieles davon tun. Das hat es nie zuvor gegeben, weil frühere Präsidenten durch Präzedenzfälle, Traditionen und Rechtsstaatlichkeit eingeschränkt wurden. Aber wenn es einen völlig gesetzlosen Präsidenten gibt, dem die Rechtsstaatlichkeit oder die Zwänge des Präsidentenamts egal sind, dann kann er leider großen Schaden anrichten. Wir werden sehen, ob unsere Institutionen eine zweite Trump-Präsidentschaft überstehen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil er beim zweiten Mal viel gefährlicher sein wird, weil er beim ersten Mal nicht wusste, wie man regiert. Er war von ein paar Erwachsenen im Raum umgeben, normalen Republikanern, die ihre Aufgabe darin sahen, Trump einzudämmen. Beim zweiten Mal wird er solche Leute nicht mehr berufen. Er wird nur Leute ernennen, die so verrückt sind wie er. Ich glaube, das ist sehr gefährlich. Ich weiß nicht, ob die US-Demokratie das überleben wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die NATO leider nicht überleben wird. Er sagte, er werde die NATO zerstören. Das kann er ganz einfach. Er muss sich nicht einmal formell zurückziehen. Er muss nur öffentlich sagen, was er privat gesagt hat. Ich werde diese Schmarotzer in Europa nicht verteidigen. Er wird die Ukraine im Stich lassen. Er wird Putin und Russland umarmen. Es wäre so eine unvorstellbare Katastrophe. Wissen Sie, ich bin kein religiöser Mensch, aber ich muss jetzt dafür beten, dass das nicht passiert. Und dass genügend Menschen in den USA vor November zur Besinnung kommen, um diese Katastrophe abzuwenden.
Other countries or governments, of course, can't simply apply.
Natürlich können andere Länder oder Regierungen nicht einfach eine andere Staatsbürgerschaft beantragen. Deshalb versucht die Bundesregierung, sich auf diese Möglichkeit vorzubereiten. Außenministerin Annalena Baerbock war letzten Herbst in Texas, hat versucht, da mit Republikanern zu sprechen, um nicht überrascht zu sein, wenn es dazu kommt. Niemand will, dass das passiert, aber gibt es eine Möglichkeit, sich auf politischer Ebene darauf vorzubereiten? An wen könnten die sich wenden?
I honestly don't know. I mean, there's no real alternative to the United States.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es gibt keine wirkliche Alternative zu den USA als Verteidiger des Westens und Garant der Weltordnung. Ich denke, die einzige wirkliche Alternative ist einfach gesagt, aber sehr schwer umzusetzen. Europa muss sich weiterentwickeln. Europa muss seine eigenen Verteidigungsausgaben drastisch erhöhen, um endlich die Abhängigkeit von den USA zu beenden. Die Vereinigten Staaten von Europa müssten zu einer echten Supermacht werden, wozu sie sicherlich das Potenzial haben, aber Ihnen als Europäer muss ich nicht sagen, dass das angesichts der politischen Spaltungen in Europa unwahrscheinlich ist. Im besten Fall hoffe ich, dass die Europäer versuchen werden, die Lücke so zu schließen wie Merkel als Führerin des Westens, als Trump im Amt war. Aber es gibt eine Grenze, weil Deutschland nicht die Macht der Vereinigten Staaten hat. Es wäre schön, wenn Europa einiger wäre, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Daher fürchte ich, dass die wahrscheinlichste Konsequenz, wenn Trump erneut gewinnt, das Ende der Pax Americana sein wird. Das Ende der ohnehin gefährdeten globalen Führungsrolle der USA und eine viel chaotischere, multipolarere und viel gefährlichere Welt. Es wird viel weniger Widerstand gegen die Pläne von Diktatoren wie Putin oder Xi Jinping oder den Führern Irans oder Nordkoreas geben. Das ist keine Welt, in der ich leben möchte, aber ich denke, das ist die Welt, in der wir wären, wenn Trump gewinnt.
Und vielleicht müssen wir uns irgendwie darauf vorbereiten. Max Boot, danke.
Thank you.
Good.
Das war das vorerst letzte Gespräch in unserer Reihe Die Unordnung der Welt mit dem amerikanischen Publizisten Max Boot. Die deutsche Übersetzung hat Michael Rotschopf gesprochen. Es gibt natürlich noch viele andere Perspektiven, interessante Gesprächspartnerinnen außerhalb des deutschen Diskurses, die wir auf dem Zettel haben. Also mal sehen, vielleicht wird es noch Fortsetzungen geben. Schreibt uns gerne eure Anmerkungen, Hinweise und Anregungen dazu, entweder als Mail an politikpodcast@deutschlandfunk.de oder als WhatsApp oder Signal-Nachricht an 0160 9130 7007. Danke an Hermann Leppich in der Technik, an Friederike Wigger, die die Regie bei der Produktion geführt hat, und an unseren Redakteur Moritz Metz.